Bin auch schon ganz gespannt. Heute ist ja Palmsonntag und das bedeutet für mich immer, dass Gott sich so unendlich klein macht. Gott macht sich klein. Der König, der nicht jetzt auf einem Triumphwagen oder einer Sänfte oder zumindest mal auf einem ordentlichen Streitross einzieht, sondern auf einem Esel mit dem Ziel, am Kreuz elend zu sterben. Gott macht sich so klein, für uns, aus Liebe. Das bewegt mich, das staune. Und das ist auch etwas, was wir im letzten Teil vom Buch Hiob sehen. Wir haben ja 4 Predigten insgesamt zu diesem außergewöhnlichen Buch in der Bibel. Ein rätselhaftes Buch, eine Weltliteratur, das sich sehr lohnt, einmal ganz durchzulesen. Und heute kommen wir zum letzten Teil, zu den Kapiteln 38 bis 42. Und nach all dem Leid, nach aller Verzweiflung, aller Versuchung, aller Kurpfuscherei der Freunde und allem Geschwafel, lesen wir da in Kapitel 38, Vers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Gott spricht. Er spricht zu einem Menschen. Was für eine Gnade das ist. Der unendliche, ewige, allmächtige, unergründliche Gott spricht zu einem Menschen. Was für eine Gnade ist es. Und er macht es zu seiner Zeit. Er ist ganz frei dabei. Er ist nicht gezwungen durch die Beschwörung des Hiob, die Hiob da in seiner letzten Rede gemacht hat. Er ist ganz frei, antwortet Gott zu seiner Zeit. Und er macht es aus Liebe zu Hiob. Er macht es aus Liebe zu Hiob. Woher weiß ich das überhaupt, dass das aus Liebe zu Hiob ist? Das weiß ich aus dem Neuen Testament, das Gott uns gegeben hat, wo ich im Jakobusbrief lesen kann, in Kapitel 5, Vers 11. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende, also das Ziel, das Endergebnis praktisch, des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Der Herr war voll innigen Mitgefühls und voller Barmherzigkeit für Hiob. Und das sieht man an dem Ende des Buches, schreibt uns der Apostel Jakobus im Auftrag von Jesus, dem Sohn Gottes. Gott macht, was er da tut, aus Liebe zu Hiob. Und es war Hiobs tiefste Sehnsucht, Gott zu begegnen. Es war seine tiefste Sehnsucht, nachdem hat er sich am allermeisten gesehnt, und das passiert hier. Aber die Antwort Gottes, die ist nicht so, wie man sie erwarten würde, nicht so, wie Hiob sie erwartet hat. Gott gibt dem Hiob keinen Grund für sein Leid. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass Gott richtig gehandelt hat. Es gibt viele, viele, viele Fragen. Gott fragt Hiob. Viele Fragen. Und ich glaube, dass Gott auch Hiob schimpft. Also das ist etwas, was wir ganz klar im Kopf behalten müssen beim Buch Hiob. Das macht das Ende und der Anfang und das Ende macht es total klar, dass Hiob da keine Sünde begangen hat. Am Anfang steht, es ist kein Mensch so rechtschaffen wie Hiob. Und am Ende steht, Hiob hat das Richtige über Gott gesagt. Also, aber trotzdem wird er geschumpfen da. Und Gott macht es auch voller Ironie und mit viel Humor. Und wir sehen da viel Hoheit Gottes in diesen Worten. Und ich glaube, wir sehen Gnade, Gnade, Gnade. Gottes unverdiente Liebe zu Hiob. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Gott spricht zweimal. Also er macht eine Rede, dann antwortet Hiob, dann macht Gott noch eine Rede und dann antwortet Hiob wieder. Und dann kommt noch eine Erzählung, wie es weitergegangen ist. Und wir schauen jetzt mal die erste Rede an. Ich glaube, dass man in dieser ersten Rede sieht, dass Gott die ganze Welt liebt. Gott liebt die ganze Welt. Und es geht los mit der ersten Frage, Kapitel 38, Vers 2. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Hiob hat Gottes Plan angeschwärzt, aber ohne die Fakten zu kennen. Und in ganz poetischer Sprache mit diesen vielen, vielen Fragen zeigt jetzt Gott dem Hiob ganz klar, dass er nicht alle Fakten kennt. Und er zeigt auch, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass er sie ganz und gar erkennt und dass er sie auch erhält. Als erstes geht es um die Struktur der Welt, Verse 4 bis 15. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre, also der Erde, ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wo warst denn du, wo ich das alles gemacht habe, wo ich die Welt geschaffen habe? Gott vergleicht sich hier selbst mit einem Baumeister. Also das poetische Bild ist das Bild von einem Gebäude, das gebaut wird, wo man zuerst mal alles ausmisst und dann einen Eckstein setzt und so weiter. Und so hat er die Welt gemacht. Und das Ergebnis war Freude, Freude. Wo warst du, wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und die Söhne Gottes jauchzten? Gott vergleicht sich dann mit einer Hebamme. Vers 8 geht es weiter. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als sich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln, und ich ihm meine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter, und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Gott sagt, ja, das Meer, ich bin wie die Hebamme gewesen für das Meer. Die Wolken sind die Windeln gewesen, in die ich das Meer gewickelt habe. Und das Ergebnis von dieser Handlung ist Sicherheit. Das Meer hat eine Grenze. Gott dämmt das Meer ein in Grenzen. Dann spricht er von sich wie von einem General, der dem Licht befiehlt. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Die Morgenröte, also die Erde, verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Kleid und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Gott sagt da, ja, jeden Morgen geht die Sonne auf und ich mache das. Vielleicht kommt dir das ein bisschen komisch vor und du denkst dir, das passiert doch eh von selbst, oder? Nichts passiert von selbst. Ich weiß nicht, ob du schon mal heimgekommen bist und ins Backrohr aufgemacht hast und da war ein Kuchen drin von selbst. Auch die Sonne geht nicht von selbst auf. Gott sorgt dafür, dass jeden Tag die Sonne aufgeht. Im Hebräerbrief steht, dass Gott alle Dinge trägt, dass der Sohn alle Dinge trägt durch sein mächtiges Wort. Jetzt gerade sorgt er dafür, dass die Moleküle in deinem Stuhl nicht zerbröseln und du auch. Nichts passiert von selbst. Gott ist dahinter, er erhält diese Welt und er gibt dir Struktur. Und er gibt dir auch ganz tief hineinverwoben in die Struktur der Welt ist auch, dass es Moral gibt, einen Unterschied zwischen Gut und Böse. Das sagt er da in diesem Abschnitt über das Licht auch. Also in ganz poetischer Weise weist er den Hiob darauf hin, woher die Struktur der Welt kommt und wer dafür sorgt, dass sie besteht. Heute würde er vielleicht fragen, was war vor dem Urknall? Oder wie wurde die Expansionsrate eingestellt? Vielleicht war sie am Freitag, den 15. März, bei diesem tollen Vortrag von Dr. Alexander Fink zum Titel »Hat die Wissenschaft Gott begraben?«, wo er uns diese Zahlen vorgestellt hat, wie genau das Universum eingestellt ist, damit wir überhaupt, damit es irgendwelche Dinge gibt darin. Das sind schwindelerregende Zahlen gewesen, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ich meine, bei den ganzen Billionen und Milliarden, die so durch die Medien flattern, das kann man sich ja auch schon immer vorstellen. Aber wenn es Billionen, Billionen, Billionen an Genauigkeit braucht, damit das Universum entstehen kann oder bestehen kann, das können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen. Vielleicht würde Gott heute diese Frage stellen. Oder vielleicht würde er sagen, was ist Materie? Was ist eigentlich Materie? Was ist Energie? Was ist Masse? Wir wissen so viel nicht. Und je mehr wir wissen, desto mehr sehen wir auch, was wir alles nicht wissen. Im Moment sind uns ja gerade ungefähr 95% des Universums durch die Finger geflutscht. Also von ungefähr 5% des Universums weiß man, was es ist. Und von 95% weiß man es nicht. Man hat einen guten Namen dafür gefunden, dunkle Materie und dunkle Energie. Aber was das ist, weiß man gerade nicht. Je mehr wir wissen, desto mehr sehen wir auch, was wir alles nicht wissen. Und vielleicht würde Gott heute solche Fragen stellen. Nach der Struktur der Welt spricht er über die Enden der Welt. Vers 16. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandert? Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du auf die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und die Finsternis, wo ist denn ihre Stätte? Wer die Enden der Erde kontrolliert und kennt, der kontrolliert alles. Und Gott sagt, ja, kennst du dich da aus? Kannst du das Meer kontrollieren, die fundamentalen Elemente der Welt, das Leben und den Tod, Licht und Finsternis? Gott war überall und er kennt jeden Weg und er kennt sich mit allem aus. Er hat alles gesehen und er versteht alles. Danach spricht er über die Erhaltung der unbelebten Welt. Ab Vers 22. Bist du bis zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du die Vorräte des Hagels gesehen, die ich aufgespart habe für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Wo ist denn der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Der Ostwind, der sich über die Erde zerstreut. Wer furchte den Regenfluten einen Wassergraben und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, um regnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung und hervorsprießen zu lassen die Triebe des frischen Grases? Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor und des Himmels Reif? Wer hat ihn geboren? Wenn sich das Wasser wie in einen Stein versteckt hält und die Fläche der Tiefe festgefügt ist, knüpfst du die Bänder des Siebengestirns, Plejaden, oder löst du die Fesseln des Orion? Gott erhält die gesamte Welt. Hagel und Blitze dienen ihm. Er sorgt dafür, dass es Licht gibt. Er sorgt dafür, dass es Regen gibt, auch in Wüsten. Meine, wenn Menschen darüber entscheiden könnten, wo es regnet, wenn ein Hiob entscheiden könnte, wo es regnet, hätte er wahrscheinlich das Wasser nicht in die Wüste regnen lassen. Aber Gott macht es, weil er liebt die ganze Welt. Er sorgt für Regen auch in den Wüsten. Er sorgt für Wasser in allen Formen. Er sorgt dafür, dass es Galaxien gibt und dass unser Sonnensystem besteht. Und er sorgt für das Wetter. Gott liebt die ganze Welt, er erhält die ganze unbelebte Welt. Und dann spricht er von der belebten Welt. Auch die erhält und liebt er und kennt er. Es geht weiter in 38, Vers 39. Erjagst du für die Löwin die Beute und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie sich auf ihren Lagern ducken, im Dickicht auf der Lauer sitzen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umher irren ohne Nahrung? Gott sagt, dass er den Löwen das Futter gibt und den kleinen Raben das Futter gibt. Er fragt, kümmerst du dich um die trächtigen Steinböcke? Kapitel 39, kennst du die Wurfzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreisen der Hirschkühe? Zählst du die Monate, die sie erfüllen müssen? Und kennst du die Zeit ihres Werfens? Kümmerst du dich um die trächtigen Steinböcke, Hiob? Und Gott sagt, also ich schon, ich bin die Hebamme. Dann spricht er vom Wildesel. Vers 5, wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Und wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Behausung machte und zu seiner Wohnung das salzige Land? Er lacht über das Getümmel der Stadt, das Geschrei des Treibers hört er nicht. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide und allem Grünen spürt er nach. Wird der Büffel dir dienen wollen oder wird er an deiner Krippe übernachten? Hältst du den Büffel in der Furche an deinem Seil oder wird er dir die Talgründe hinter dir her ecken? Traust du ihm, weil seine Kraft so groß ist und überlässt du ihm deine Arbeit? Kannst du dich auf ihn verlassen, dass er dein Korn heimbringt und das Getreide für deine Tenne einsammelt? Mal, Hiob, wer hat den Wildesel so frei gemacht und den Büffel so frei und unbezähmbar und so wild? Hättest du den Strauß gemacht, fragt er dann. Munter schwingt sich der Flügel der Straußenhenne. Sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie auf dem Staub warm werden. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Wild des Feldes sie zertreten kann. Sie behandelt ihre Jungen hart, als gehörten sie ihr nicht. Bisschen verrückt, der Vogel. Wahre Mühe umsonst, es erschüttert sie nicht. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Gott hat sie so gemacht. Wenn sie dann aber in die Höhe schnellt, lacht sie über das Ross und seinen Reiter. Einerseits ein verrückter Vogel, andererseits verdient er auch Respekt, weil er schneller ist als Ross und Reiter. Hättest du einen Strauß gemacht? Gott hat die ganze Welt unter Kontrolle, auch die verrückten Vögel. Und dann sagt er zu Hiob, mach ein Pferd, lass Geier fliegen. Was mir da auffällt an dieser Tierparade, ist, dass es, ich weiß nicht, ob du diese Tiere auch ausgewählt hättest. Es sind Tiere, die in Wüsten leben, die Fleisch fressen, wilde Tiere, ungezähmte Tiere. Die stehen alle nicht im Zentrum für den Menschen und sind ihm teilweise sogar feindlich. Trotzdem liebt Gott auch diese Tiere. Gott ist der Herr über alles, sagt er da, dem Hiob. Auch die Dinge, die ihn nicht so interessieren oder unheimlich erscheinen oder unwesentlich. Gott ist der Herr über alles. Es gibt keinen Quadratzentimeter im ganzen Universum, über das Jesus, der Herr über alles, nicht ausruft, mein. Es gehört alles mir. Gott liebt alles im Leben, im Universum, auch in deinem Leben, gehört alles ihm. Und das macht Hiob klar, dass so viel mehr abläuft, als wir wissen oder verstehen. Und Gott ist so weise und mitfühlend, er kümmert sich um die kleinen Raben. Er hat die ganze Welt erschaffen und er erkennt die ganze Welt und er erhält die ganze Welt. Gott kümmert sich um die ganze Welt, er liebt die ganze Welt und noch viel mehr liebt er natürlich den Hiob. Wenn sich Gott um die Raben kümmert, dann kümmert er sich auch um den Hiob. Und das ist jetzt die Frage, vor der Hiob steht am Ende der ersten Rede des Herrn. Vertraue ich diesem Gott? Vertraue ich diesem Gott? Auch wenn es mir schlecht geht und ich nicht weiß, warum. Und Hiobs Antwort, also Gott bringt die Frage nochmal auf den Punkt. Verstehst du meinen Plan? Kannst du mich wirklich tadeln dafür, wie ich die Welt regiere? Und Hiobs Antwort ist ganz einfach, dass er sagt, da antwortete der Hiob dem Herrn, Kapitel 40, Vers 4, siehe, zu gering bin ich, Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal habe ich geredet und ich will es nicht wieder tun. Hiob sagt ja, im Anbetracht dessen erkenne ich, dass ich zu gering bin. Ich bin zu klein. Und ich bleibe lieber still. Das ist eine völlige Überforderung, die ganze Welt zu verstehen, Gott zu verstehen. Aber Hiob bleibt bei dem Gesagten, er nimmt nichts zurück von dem, was er gesagt hat. Und deswegen gibt es noch eine zweite Rede, in der Gott darüber spricht, dass er die ganze Welt regiert. Er regiert die ganze Welt, mit Kraft und mit Recht. Da sagt er dann in Kapitel 40, ab Vers 7, spricht er davon, dass er mit Kraft und mit Recht regiert. Und er fragt, wer kann das sonst machen? Und er sagt, gürte dich wie ein Mann, also mach dich bereit, steh auf und jetzt reden wir miteinander. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Oder hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit einer Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit, in Majestät und Pracht kleide dich. Streue die Ausbrüche deines Zorns umher und schau alles Hochmütige an und erniedrige es. Schau alles Hochmütige an, beuge es und tritt die Gottlosen nieder auf ihrer Stelle. Verbirg sie allesamt im Staub, banne sie selbst an einen verborgenen Ort. Dann werde auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zu Hilfe kommt. Das ist ziemlich ironisch da, was Gott macht. Er sagt, ja, okay, du denkst, es läuft nicht gerecht, ja, dann mach du's. Kleide dich in Herrlichkeit und dann sorge für Gerechtigkeit auf der Welt, so wie du das erwartest. Und wenn du das alles geschafft hast, boah, dann werde ich dich bestaunen. Ziemlich ironisch vom Herrn. Und er spricht da diese große Gefahr an, in der Hiob schwebt, die Gefahr, stolz zu sein und selbstgerecht zu sein. Und deswegen macht er ihm diesen ironischen Vorschlag. Es gibt einen ganzen Film drüber zu dem Thema, der heißt Bruce Allmächtig. Vielleicht habt ihr den gesehen, kann ich sehr empfehlen. Bruce ist Fernsehansager und sein Leben läuft nicht so toll. Und dann ist er ganz verzweifelt und klagt Gott an. Nichts passiert. Irgendwann später begegnet er Gott und Gott sagt, okay, mach du es mal eine Zeit lang. Und dann geht natürlich alles den Bach runter. Bruce hat keine Lust, sich mit allen Gebeten zu befassen und beantwortet alle mit Ja. Ist natürlich, alle gewinnen in der Lotterie und sind dann grantig, weil sie nur $2 gewonnen haben oder so. Und so geht es dahin. Also Gott zu sein, ist eine vollkommene Überforderung für einen Menschen. Und das macht der Herr da dem Hiob klar. Und er sagt auch, wenn du das alles könntest, wenn du wirklich die Welt so gut regieren könntest, wenn du die Kraft hättest, für Gerechtigkeit zu sorgen, ohne mich, dann brauchst du mich gar nicht mehr. Aber das ist natürlich gefährlich, wenn Hiob jetzt hergeht und sagt, okay, ich sorge jetzt einmal für Gerechtigkeit und ganz platt, jeder, der was falsch macht, stirbt sofort, schlägt leider Blitz ein und weil diese platte, einfache Gerechtigkeit, die ist gefährlich, auch für den Hiob selbst. Weil wie geht es ihm dann? Wie geht es dir? Der Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn war im Gulag, also im sowjetischen Konzentrationslager. Und da hat er im Konzentrationslager Gott gefunden, er ist gläubig geworden dort. Er hat gesagt, gesegnet seist du, Konzentrationslager. Weil er da Gott begegnet ist. Aber er hat auch was anderes erkannt. Er hat erkannt, dass der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durch das Herz eines jeden Menschen geht. Das hat er erkannt als Opfer im Konzentrationslager. Er hat gesehen, dass die Täter natürlich auch böse sind. Aber er hat auch in sich das erkannt. In jedem Menschen geht der Strich durch das Herz, dass das Gute vom Bösen trennt. Und wenn man das Böse loswerden will mit einem Blitzschlag, ja, dann trifft es mich selbst. Mein eigenes Herz muss ich mir rausreißen. Das ist keine Lösung. Diese platte, simple Gerechtigkeit, die bringt mich um. Da muss was anderes passieren. Gott sagt also, wer regiert denn mit Kraft und Recht? Du schaffst es nicht. Vertrau mir, dass ich es tue. Und dann kommen noch zwei weitere Tiere, die heißen Behemoth und Leviathan. Da habe ich ein Bild von ihnen, also ist kein Foto, sondern William Blake, der Maler, hat das so abgezeichnet. Und Gott sagt zu Hiob, ja, wenn du die Welt regieren musst, dann musst du auch mit dem Behemoth und dem Leviathan fertig werden. Und es gibt jetzt da verschiedene Theorien, was damit gemeint sein könnte. Die auf den Plätzen 1 und 2 finden wir das Nilpferd und das Krokodil. Plätze 3 und 4 schon abgeschlagen ist Elefant und Walfisch. Und dann gibt es noch weit, weit abgeschlagen noch ein paar außergewöhnlichere Interpretationen. Aber die meisten denken, es ist wahrscheinlich das Nilpferd und das Krokodil damit gemeint. Aber im Hintergrund schwenkt noch was anderes mit. Denn Behemoth und Leviathan, das waren Namen, die damals allgemein bekannt waren und die so für mythische, bösartige Urkräfte gestanden haben. Schwingt so ein bisschen im Hintergrund mit, dass da Symbole des Bösen gemeint sind. Und Gott sagt, ja, wenn du gerecht herrschen willst, dann musst du auch alle Kräfte im Universum, auch solche bösartigen Kräfte oder unbezähmbaren Kräfte beherrschen. Und er sagt dem Hiob, dass er der Meister von allen diesen Kräften ist. Gott meistert jede Kraft. Alles, was sich der Hiob vorstellt, was irgendwie hinter seinem Leid stehen könnte an bösartigen Kräften. Gott ist der Meister. Gott ist der Meister. Und Hiob antwortet, also Gott fragt ihn, wer schwärzt da die Gerechtigkeit Gottes an? Wer ist denn gleich wie Gott? Und Hiob antwortet ihm jetzt ganz anders wie beim ersten Mal. Er sagt, dass er das anerkennt, wer er ist vor Gott. Und das macht den Weg frei. Wenn der Hiob das anerkennt, wer er ist als Geschöpf, dann kann er offen werden für eine neue Beziehung mit Gott. Weil Gott begegnet uns nicht zu unseren Bedingungen. Wenn du sagst, Gott und ich, gleichberechtigte Partner, so möchte ich ihm begegnen, dann kannst du Gott nicht begegnen, weil so einen Gott gibt es nicht. Das ist nur ein Fantasiegott. Gott ist kein gleichberechtigter Partner und du kannst ihm nicht auf Augenhöhe begegnen. Dass er sich trotzdem runterlässt auf unsere Ebene, so weit hinunterlässt, dass es sich so klein macht, auf unsere Stufe kommt, das ist was anderes. Nicht wir sind dann gleich weit oben, sondern er kommt zu uns runter, macht sich klein, er reitet auf einem Esel, er begegnet Hiob. Und diese Begegnung mit Gott, die gibt dem Hiob Ehre, und sie macht ihn gleichzeitig demütig. Hier wird er als Knecht Gottes bestätigt, als Freund Gottes. Als jemand, der mit Gott in einer Beziehung steht, der geliebt ist von Gott. Dass Gott kommt, überhaupt kommt und mit ihm spricht, das verteidigt den Hiob schon gegenüber seinen Freunden, gegenüber der Stadt. Aber gleichzeitig wird sein Bild von sich selber zurechtgerückt und er sagt, wer bin ich überhaupt? Hiob bekennt, dass er nur Staub und Asche ist, so wie der Müllplatz, auf dem er sitzt. Und er erkennt sich, wie er vor Gott wirklich dasteht. Und er weist allen falschen Stolz zurück. Hiob bekennt, dass Gott allmächtig ist. Er sagt da in Kapitel 42 in seiner Antwort, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So hat Gott Hiob gefragt. Und Hiob sagt jetzt, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge habe ich gesagt, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Er bekennt, dass Gott allmächtig ist und die Kontrolle nicht verloren hat und dass er nicht alle Fakten kennt. Und dann sagt er, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Er bekennt, dass er jetzt Gott viel besser kennt. Und dann bereut Hiob. Was bereut er? Er sagt, Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hier wird nie für spezielle Sünden angeklagt. Also das war ja immer das, was man da vermutet hat, was die Freunde gesagt haben, ja, dir geht es so schlecht, weil du hast sicher Sünde in deinem Leben. Aber das war nicht der Fall bei Hiob. Das Buch Hiob zeigt uns, dass es auch unschuldiges Leiden gibt. Und Hiob wird nicht für eine spezielle Sünde angeklagt, aber er wird geschumpfen von Gott. Er wird dafür geschumpfen, dass er den Rat Gottes verdunkelt und dass er Gott ungerecht nennt. Hiob wird zurechtgewiesen für diesen Gedanken, dass er gleichberechtigt mit Gott vor Gericht ziehen kann. Er war sehr nahe an dem Fehler, arrogant zu sein, überheblich und Gott zu lästern. Und Hiob bekennt, glaube ich, hier vor allem, dass sein Gott zu klein war. Er hat ihn nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat er ihn ganz neu erkannt und erkennt jetzt, wie groß er wirklich ist. Ich glaube, die Reden Gottes haben ihm das vor Augen geführt, wie groß Gott ist. Er versteht sein Leid jetzt nicht besser, aber er versteht seinen Gott besser. Diese Begegnung mit Gott, die erhebt ihn und erniedrigt ihn gleichzeitig. Die veredelt ihn und die demütigt ihn. Die macht ihn stolz und bescheiden. Die zeigt mir meine Wenigkeit und die zeigt mir auch meine Bedeutsamkeit. Gott liebt die ganze Welt. Gott regiert die ganze Welt. Und das gilt auch für Hiob. Das bedeutet, Gott liebt auch Hiob. Und Gott sorgt auch für Gerechtigkeit im Leben von Hiob. Und das sieht man im letzten Teil vom Buch Hiob. Gott liebt und verteidigt Hiob. Die Begegnung mit Gott, die verändert ihn. Alles andere wird zweitrangig. Jetzt hat er seinen Selbstwert aus seiner Beziehung zu Gott und nicht mehr aus dem tollen Zeug, das er alles gemacht hat, seiner Rechtschaffenheit. Und es ist ganz unglaublich, dass er in diesen Worten, die wir gerade gelesen haben, seinen Frieden macht mit Gott, ohne dass ihm irgendwas versprochen wird, dass es jetzt besser geht. Er ist ja immer noch krank, ausgestoßen, deprimiert über sein Leid. Trotzdem macht er da schon seinen Frieden mit Gott. Er liebt umsonst. Das ist genau das, was am Anfang zur Debatte gestanden ist, wo ein Mensch Gott umsonst lieben kann. Und er kehrt um, er macht seinen Frieden mit Gott. Er bekennt, dass er unweise und dumm gesprochen hat. Er jubelt mitten in seinem Leid über diese Begegnung, dass er Gott jetzt gesehen hat. Dass er endlich Gott begegnet ist. Er hat versagt, hat falsch gedacht über Gott. Das bekennt er und jetzt fängt ein neues Leben an. Es fängt ein neues Leben an. Hier wird verwandelt. Gott sagt zu den Freunden von Hiob, dass sie falsch über ihn geredet haben und dass Hiob jetzt für sie opfern soll und für sie beten soll. Und Hiob macht es sofort. Er betet großzügig für seine Freunde. Und dann wird Hiob wiederhergestellt in den Augen der Gesellschaft. Er wird total freigesprochen von allen Verdachtsmomenten, die da gewesen wären. Und das macht Gott, indem er ihm alles wiedergibt, was er davor gehabt hat und doppelt so viel. Doppelt so viel Schafe, doppelt so viel Esel. Alles doppelt. Und er bekommt auch wieder Kinder. Das lesen wir in Vers 13. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und am Anfang hat er auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und da könnten wir uns fragen, warum hat er nicht auch da doppelt so viele? Warum nicht 14 Söhne und 6 Töchter? Aber er hat 14 Söhne und 6 Töchter. Denk mal, wie Menschen, die an die Unsterblichkeit der Seele glauben. Nicht wie Leute, die denken, dass mit dem Tod alles aus ist. Das ist nur ganz nebenbei. Also er wird wiederhergestellt in den Augen der Gesellschaft. Viele von uns können auf das nur hoffen, vor dem Thron Gottes in der kommenden Welt. Aber da im Fall von Hiob war das ganz notwendig, dass deutlich ein Signal an alle Beteiligten gegeben wird, dass zwischen Hiob und Gott alles stimmt. Die Leute müssen es wissen. Es gibt tatsächlich unschuldiges Leiden. Und auf die Art macht Gott das klar. Und er ist auch so großzügig und gnädig und schenkt auch gerne. Dieses Kapitel 42 ist kein Ersatz für alles, was er verloren hat. Und man kann nicht 10 Kinder ersetzen. Das sagt die Bibel da auch nicht. Das ist kein Ersatz. Wir sind noch nicht in Offenbarung 21, wo Gott verspricht, dass jede Träne abgewischt wird und dass keine Trauer mehr ist und kein Leid und kein Geschrei und kein Tod. Das sind wir noch nicht. Diese Realität des Leides bleibt im Leben vom Hiob. Das ist Teil seiner Geschichte. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, was das vielleicht für uns bedeuten könnte, was wir heute miteinander betrachtet haben. Gott fragt uns, fragt den Hiob. Und es gibt Fragen, 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 Fragen. Fragen sind okay. Und für viele gibt es auch eine Antwort, die man. Eine große Leidenschaft in meinem Leben ist begründet Glauben. Dass wir unseren Glauben auf gute Gründe stellen können. Es gibt viele gute Antworten auf viele unserer Fragen. Aber Gott bleibt immer noch unergründlich. Nur er ist jetzt für den Hiob nicht mehr feindlich. Er spricht, er kommt. Er kommt auch zu uns, er spricht auch zu uns. Dann habe ich mich gefragt, ist in diesem Buch jetzt eine Antwort auf die Frage nach dem Leid? Ich glaube, Leid bleibt immer noch ein Rätsel hier, aber ist keine Monstrosität mehr. Es gibt eine Hoffnung mitten im Leid und es gibt eine Sicherheit, dass Gott nicht die Kontrolle verloren hat. Hiob kriegt keine Antwort auf seine Frage nach dem Warum, aber er kriegt das, was er braucht. Er kriegt diese Begegnung mit Gott. Er sieht und weiß jetzt, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Gott ist ständig am Wirken hinter den Kulissen. Und Gott wird ein Happy End machen. Und das können wir auch ganz fest wissen. Darauf kann man wirklich vertrauen, dass das so ist. Dass Gott die Kontrolle nicht verloren hat und dass es ein Happy End geben wird. Woher wissen wir das? Woher können wir das überhaupt wissen? Da möchte ich zurückkommen, was Hiob sagt. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Gott hat keine Enkelkinder. Du kannst diese Hoffnung darauf, dass Gott in deinem Leben ein Happy End machen wird, nicht vielleicht jetzt in dieser Welt, aber eines Tages vor dem Thron Gottes. Diese Hoffnung, die kannst du nicht haben, weil deine Eltern, weil dein Vater, weil deine Mutter, weil dein Bruder, weil deine Schwester das glauben. Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Und er ladet jeden ein, selbst ein Kind zu werden, selbst diesem Gott zu begegnen. Eine persönliche Begegnung mit Gott ist für jede und für jeden von uns möglich. Wie geht das? Das ist passiert in Jesus Christus. Wenn du mehr über Jesus wissen möchtest, wir machen in unserer Gemeinde immer wieder mal so einen Kurs, das Christsein entdecken. Und wenn dir das interessiert, kannst du mit mir darüber reden. Aber für jeden von uns gilt es, was Jesus sagt in der Offenbarung. Er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Dieser Herr, dieser allmächtige Gott, der steht geduldig vor der Tür vor deinem Leben und klopft geduldig an und sanft. Mach ihm die Tür auf. Dieser Herr ist so sanft, er reitet auf einem Esel. Er kommt zu dir und zu mir, er will uns begegnen. Bitten wir miteinander.